Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Heute freue ich mich ganz besonders auf ein Gespräch mit Philipp Witzmann, dem Geschäftsführer bei nebenan.de, Deutschlands größter Nachbarschaftsplattform. Viele von uns wissen, wie wertvoll eine gute Nachbarschaft ist. Sei es, um neue Freundschaften zu knüpfen, sich gegenseitig zu unterstützen oder auch einfach nur, um abzugeben, was man selbst nicht mehr braucht und andere gut gebrauchen können. Mit nebenan.de ist eine Plattform entstanden, die genau das möglich macht. Menschen kommen unkompliziert zusammen, bieten sich gegenseitig Hilfe an und bauen Verbindungen in der direkten Umgebung auf. Ob Werkzeug leihen, Tipps für den Alltag austauschen oder einfach den Freundeskreis erweitern, nebenan.de hat für viele, die im Alltag mehr Kontakt und Gemeinschaft suchen, den richtigen Platz geschaffen. Ich bin gespannt darauf, was Philipp uns über die Entstehung, das Potenzial und die Zukunft dieser Nachbarschaftsplattform erzählen kann. Hallo, lieber Philipp, fangen wir doch einfach mal damit an. Wie seid ihr denn eigentlich gegründet worden? Wie ist denn nebenan.de entstanden?
Hi, erstmal danke für die Einladung. Genau, wie sind wir gegründet worden? Wir hatten ein Team von 6 GründerInnen. Ich bin keins davon. Ich durfte das Baby, so wie ich es immer nenne, letztes Jahr übernehmen. Aber die Idee war eigentlich das, was wir alle kennen aus unserer Kindheit, nämlich wie eine Nachbarschaft funktioniert, dass man einfach mal irgendwo klingelt, irgendwo klopft, irgendwie Salz, Pfeffer sich ausleiht, der Nachbar, die Nachbarin im Garten hilft oder zum Einkaufen mal was mitbringt. All das haben die GründerInnen damals gesehen, gibt es in den Großstädten nicht mehr. Das heißt, das Ziel war, Nachbarschaften in den Großstädten wieder persönlicher zu machen, wieder gemeinschaftlicher zu machen, um so der Anonymität entgegenzuwirken. Ne, uns gibt es jetzt seit 2015 und wir sind jetzt die größte Nachbarschaftsplattform in Deutschland. Ich sage auch immer, wir sind kein Social Media, sondern wir sind ein echtes soziales Netzwerk. Und deswegen würde ich auch sagen, wir sind das größte echte soziale Netzwerk in Deutschland stand heute.
Super. Und von der Gründung ist das dann ja relativ schnell gewachsen. Ich weiß gar nicht, wann mir nebenan.de das erste Mal so aufgefallen ist. Ich bin da natürlich auch Mitglied. Ich nutze das auch aktiv und ich finde das eine total super tolle Sache. Erzähl doch mal, wie kam es dann dazu, dass das so explodiert ist? Anscheinend war das ja etwas, was die Leute gebraucht haben.
Ja, wir haben tatsächlich in den großen Städten angefangen, weil wir einfach gemerkt haben, wir brauchen ungefähr 100 Menschen in so einer Nachbarschaft, damit es funktioniert. Und die GründerInnen lebten alle in Berlin, deswegen lag es irgendwie vor der Tür. Und wir haben am Anfang halt einfach über Zettelverteilung NachbarInnen gewonnen. Und das ist dann sehr schnell gewachsen. Wir haben mittlerweile in den großen Städten in Deutschland 30% aller Haushalte, also München, Hamburg, Köln, Frankfurt, Berlin auch natürlich, Bonn ist auch sehr nachbarschaftlich und es ging über Zettelverteilung los und heute ist es so, dass wir sind jetzt 3,6 Millionen NutzerInnen und wachsen jeden Monat um 50, 60, 70.000 neue und davon kommen 90% tatsächlich einfach auf Empfehlungen. Also das ist wirklich so, dass das organisch wächst. Im ländlichen Raum sind wir noch nicht so stark, weil wie gesagt, wir brauchen 100 Menschen, damit es losgeht und so ab 250 fängt es an von alleine zu wachsen. Also man muss eigentlich Anschubhilfe geben. Und wenn man anfängt, ist natürlich auch das Geld immer ein bisschen knapp und dann kann man natürlich, sag ich mal, in der Nachbarschaft in Berlin, die irgendwie 20.000 NachbarInnen hat, deutlich schneller Erfolge erzielen als im ländlichen Raum.
Mhm. Jetzt hast du das Geld schon angesprochen, dann werde ich das mal direkt als nächste Frage einfließen lassen. Ich frage mich nämlich immer, wie finanziert ihr euch eigentlich? Ich wurde schon ab und zu mal dazu aufgefordert, etwas für euch zu spenden, aber finanziert ihr euch wirklich allein über Spenden?
Nee, wir finanzieren uns auch dank Hilfe von Investoren immer noch, weil wir noch nicht profitabel sind. Es ist eine Riesendiskussion, die wir immer haben. Wir möchten gern Dinge anders machen und das heißt, ich optimiere unsere Plattform nicht darauf, dass die Menschen 5 Stunden am Tag einfach nur auf die Nebenan-App gucken, weil ich glaube, das hat nichts mit Nachbarschaft zu tun. Aber so funktioniert das Social Media heute. Es gibt ganz viele Algorithmen, die dafür sorgen, dass die Menschen mit immer gleichen Inhalten konfrontiert werden, damit sie sehr lange auf der Plattform sind. Wir entscheiden uns bewusst dagegen. Wir haben einen nicht-algorithmischen Feed. Ich hole nur gerade eine Runde aus, damit es irgendwie nochmal besser verständlich ist. Wir haben keinen algorithmischen Feed, sondern bei uns sind die Sachen so, wie sie passieren. So wie das digitale schwarze Brett im Edeka, im Rewe, genau so ist unsere Plattform aufgesetzt. Und wir finanzieren uns über 4 Bereiche. Das eine ist tatsächlich, dass wir mittlerweile über 150.000 Kleingewerbe angemeldet haben, die einen kleinen monatlichen Beitrag zahlen, um halt an die NachbarInnen zu kommunizieren. Ich sage immer, wenn bei der Friseurin oder beim Friseur um die Ecke montags die 2 Termine für Freitag ausfallen, dann ist Google Ads sehr teuer, auch andere Kanäle, um Werbung zu machen, sind recht teuer, aber in die Nachbarschaft zu kommunizieren, hey, bei mir ist was frei geworden am Freitag, ist A, sehr erfolgreich und B, kostet das eigentlich dann nichts, wenn man halt ein Gewerbeprofil bei uns hat. Das Gleiche ist, ganz viele Bäcker, die sagen so, ab 17 Uhr gibt es das Brot für Nachbarn zum halben Preis und machen ein Foto von der Auslage, also ganz einfache Use Cases. Das ist so der erste Revenue Stream. Der zweite ist tatsächlich, dass wir sehr transparent damit umgehen, dass wir halt sagen, wir wollen nicht die Datenkrake sein, wir wollen nicht irgendwie Menschen in irgendwelche Abhängigkeiten stürzen und sagen, hey, damit wir dann trotzdem weiter existieren können, brauchen wir halt Geld und dieses Geld fragen wir einfach so, habt ihr Lust, uns zu fördern? Wir nennen das oft so, habt ihr Lust, uns auf so einen virtuellen Kaffee einzuladen, einmal im Monat? Und das machen tatsächlich auch Gott sei Dank sehr viele Menschen, weil das hilft uns jedes Jahr. Und dann machen wir auch ein bisschen Werbung. Wir haben irgendwann verstanden, wir schaffen es nicht ganz ohne Werbung, aber wir sehen das eher, wir sagen immer, wir sind so das digitale Out of Home. Wir haben auch nicht genug Augen auf der Plattform in der Tiefe und Regelmäßigkeit und Dauer, die man bräuchte, um sich rein werbefinanziert zu machen. Alle anderen sozialen Netzwerke monetarisieren ausschließlich über Werbung. Bei uns ist es tatsächlich der drittgrößte Umsatzkanal nur. Also es ist wirklich so, dass das bei uns hilft, aber nicht ausschlaggebend ist. Und dann haben wir noch als viertes ist ein Thema, dass wir sagen, wir versuchen auch große Partnerschaften zu machen. Wir sind halt eine sehr positive Marke und wir schauen, ob es Marken gibt, mit denen wir zusammen Kooperationen machen können, um die Marken in die Nachbarschaften reinzuholen, ne? Sei es irgendwie Lebensmitteleinzelhandel, sei es Sparkassen. Da versuchen wir immer sehr viel. Nicht alles ist erfolgreich, aber das ist auch was, über das wir im Zweifel auch monetarisieren. Und es reicht aber am Ende noch nicht, um zu sagen, wir können unsere Rechnung alleine finanzieren. Und deswegen sind wir sehr glücklich. Wir hatten 2 große Investoren sehr lange. Das waren Burda und Lakestar. Und Lakestar ist sehr stark auf Let's go global. Und ich habe lange bei Rocket Internet gearbeitet. Also es ist genau der Approach. Und du hast mit Hubert Burda ist, sage ich mal, ein deutsches Medienhaus investiert, das tatsächlich sehr darauf bedacht ist, dass wir nicht hyperscale und irgendwie alles muss schnell gehen. Und im Jahr 2022 hat dann quasi Burda die Mehrheit übernommen und wir sind seitdem keine vollumfängliche Tochter, aber Burda ist Mehrheitseigentümer von Nebenan.de und gibt uns jedes Jahr sehr viel Geld, damit wir langsam in Richtung Profitabilität wachsen und das, was wir gut machen und an das wir glauben, auch so weitermachen können.
Toll, na, das ist ja klasse. Gehen wir doch mal darauf ein, dass es vielleicht auch noch Zuhörerinnen gibt, die Nebenan.de nicht kennen, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber bestimmt gibt es da auch noch Einzelfälle. Mhm. Bitte beschreibt doch noch mal eure Plattform. Ich habe es ja in der Einleitung schon so ein bisschen versucht. Wie funktioniert das und was kann man damit alles machen? Vielleicht auch noch was ich noch gar nicht erwähnt habe.
Man kann sich das einfach relativ einfach vorstellen. Ich glaube, am einfachsten ist beschrieben, wir sind ein soziales Netzwerk, von denen gibt es viele. Man kann uns ganz gut an unseren Besonderheiten unterscheiden. Um sich bei uns anzumelden, muss man einen echten Namen und eine echte Adresse angeben. Das wird verifiziert. Damit wird man seiner Nachbarschaft zugeordnet und man hat auch nur Zugriff auf seine direkte Nachbarschaft und auf die angrenzenden. Man kann sich vorstellen, wenn man ganz links unten in der von uns geschnittenen Nachbarschaft lebt, sind vielleicht die 2 Nebennachbarschaften räumlich sogar noch näher. Deswegen schalten wir immer so einen Ring drumherum an verschiedenen anderen Nachbarschaften. Das kann man aber selber sehr gut steuern, wo man sich zugehörig fühlt. Dann ist es so, dass unsere Plattform tatsächlich wie so eine Nachbarschaftshilfe eigentlich funktioniert. Wenn ich in Berlin bin und ich möchte irgendjemanden zum Laufen treffen, dann hilft es ja, wenn er 2 Straßen weiter wohnt und ich nicht 50 Minuten mit den Öffis fahren muss, um dorthin zu kommen. Wenn ich jemanden brauche, der mir mal kurz eine Bohrmaschine leiht, das ist so ein klassischer Fall im Durchschnitt. Ich kenne meine Nachbarn, aber wenn die arbeiten sind und ich brauche trotzdem eine Bohrmaschine jetzt, dauert es 3 Minuten an. Dann hat eine Nachbarin gesagt, ich gebe dir meine, komm vorbei, hol sie ab. Das heißt, wie wir uns funktionieren, und das ist auch der große Unterschied zu den anderen sozialen Netzwerken. Wir sehen uns als digitale Brücke, um echte Begegnungen zu ermöglichen. Alles, was bei uns passiert, sorgt dafür, dass Menschen, die in ihrer Nachbarschaft miteinander leben, sich über uns begegnen. Ne? Sei es, ich möchte was verschenken, ich habe irgendwie was zu verkaufen, ich brauche Hilfe, ich bekomme Hilfe. Also all das, was bei uns passiert, sorgt dafür, dass sich 2 Menschen im echten Leben begegnen. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und es hat auch noch tatsächlich ein paar nette Nebeneffekte, weil man liest ja auch gerade sehr viel über Fake News und Hate Speech. Dadurch, dass unser Feed nicht algorithmisch ist und man nicht immer die gleichen Sachen vorgehalten bekommt, von denen ein KI glaubt, die ist relevant, skalieren solche Fake News einfach nicht. Ne? A, sind die Nachbarschaften zu klein, aber dieses System Fake News funktioniert ja nur dann gut, wenn man quasi eine globale Reichweite schafft und immer die gleichen Nachrichten darüber sich so verbreitert. Und das Zweite ist, Hate Speech ist halt auch deutlich schwieriger, wenn ich als Philipp Witzmann in der Fritz-Reuter-Straße wohne, bin ich sehr viel vorsichtiger. Und wir sehen, dass im Vergleich zu allen anderen Plattformen wir da Wir haben auch Fälle, aber deutlich weniger, weil ich einfach, wenn ich unter echten Namen unterwegs bin, viel vorsichtiger bin und viel wertschätzender mit meinen Mitmenschen umgehe, als wenn ich Donald Duck 700 heiße und irgendwo meinen Müll verbreite. Das ist tatsächlich ein positiver Nebeneffekt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein gutes Stichwort. Man nennt das ja heutzutage, glaube ich, Netiquette, also der freundliche Umgang im Internet miteinander. Habt ihr da Vorschriften für eure Mitglieder oder gibt ihr da Empfehlungen?
Ja, wir haben eine Netiquette, ne? Das ist der freundliche Umgang miteinander und wir haben ganz klar definiert, was wir erlauben oder was wir uns wünschen von unseren NutzerInnen und was nicht. Und wir gehen auch tatsächlich, ne, das ist auch untypisch, wir gehen auch mit einem Team von Menschen, wenn uns Dinge gemeldet werden, sehr aktiv darauf zu. Es gibt so Themen wie Politik, da sagen wir, nationale Politik hat nichts auf der Plattform verloren. Auch da könnte ich sehr viel mehr Augen auf die Plattform bekommen, wenn ich diesen Konflikt über Politik auf der Plattform zulassen würde. Aber wir glauben einfach sehr stark daran, dass die Begegnung von echten Menschen auf nachbarschaftlichem Hintergrund auch dazu führen soll, dass Menschen sich über Politik austauschen. Das aber im Internet, wenn man da politische Diskussionen zulässt, dann gibt's ganz viel Konflikte, ganz viel böses Blut. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Menschen sich über nachbarschaftliche Themen austauschen, die lokal, hyperlokal für sie relevant sind. Und deswegen ist das tatsächlich der größte Teil der Netiquette, den wir immer wieder erklären müssen. Warum lasst ihr nicht Politik zu? Und das gilt auch in alle Richtungen. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, die halt gegen die Grünen, sage ich jetzt mal als konkretes Beispiel, sind oder gegen die AfD. Und da versuchen wir auch möglichst fair zu sein. Unabhängig von unseren eigenen Interessen wollen wir halt, dass die Menschen sich über Nachbarschaft treffen. Und dann können sie auch richtig doll über Politik diskutieren. Ich mache das auch sehr gerne mit meinem Nachbarn, der eine sehr andere Meinung hat. Aber wenn wir uns schreiben würden, dann versteht man sich sehr schnell falsch. Und das führt im Zweifel nur noch zu mehr Abgrenzung und Ausgrenzung und Polarisierung. Deswegen versuchen wir das zu verhindern.
Ja, Abgrenzung, Ausgrenzung, da komme ich zum Stichwort Einsamkeit, denn ich weiß, dass dir das sehr wichtig ist, dass nebenan.de ja auch dagegen helfen kann, dass Leute vereinsamen, eventuell ja vor allem alte Leute oder alleinlebende Menschen, für die ist das ja auch eine tolle Möglichkeit, über nebenan.de Kontakte zu knüpfen, richtig?
Richtig, das ist ja spannend, ist ja, dass wir jetzt gerade lernen müssen, dass auch gerade junge Menschen sich sehr oft einsam fühlen, ich glaube, auch da ist es so, dass ich sehe uns als auch da wieder digitale Brücke. Wir machen verschiedene Projekte. Einsamkeit ist ein Gefühl, das Menschen haben. Viele beschreiben sich auch nach der Corona-Zeit immer noch als sehr häufig, dass sie sich sehr häufig einsam fühlen. Mittlerweile greifen auch die großen Medien das auf. Ich glaube, am Sonntag war in der großen Zeitung mit 4 Lettern ein großer Artikel darüber, dass Einsamkeit tödlicher ist als Rauchen und Zigaretten. Es ist in Deutschland noch nicht genug erforscht. Wir sehen aber, dass 30% der Menschen, die sich bei uns anmelden, nach einem Jahr sagen, dass sie sich weniger einsam fühlen, weil sie Zugang haben, ne, und weil sie in einem vertrauensvollen Umfeld das Gefühl haben, sie haben Zugang zu der Nachbarschaft. Das heißt nicht, dass alle total engagiert sind und sich regelmäßig austauschen, aber das Wissen, das Beobachten davon, dass schöne Dinge passieren und dass man selber Zugang zu diesen schönen Dingen hätte, im Zweifel auch, das sorgt halt dafür, dass die Menschen sich grundsätzlich weniger einsam fühlen. Das ist ein Thema, von dem ich glaube, dass wir als Gesellschaft und auch als Staat noch sehr lange mit zu tun haben. Es gibt irgendwie ganz viele Studien in den USA, die schauen sich jedes Jahr an, was sind die Folgen für die Gesamtwirtschaft. Das sind $500 Milliarden jedes Jahr in den USA. England hat ein Einsamkeitsministerium gegründet im Jahr 2018, das sehr aktiv dagegen vorgeht. Und in Deutschland ist es so, wir wissen jetzt auch schon eine Weile, dass Einsamkeit tödlicher ist als Rauchen und Zigaretten. Und wenn ich nachschaue, was kostet den Staat oder was sind die Folgekosten von Rauchen für den Staat, dann steht da 75,73 Milliarden € jedes Jahr. Man kann jetzt argumentieren, dass ja auch viele Steuern darüber eingenommen wurden, aber es ist halt schon spannend, dass, was ich sagen will, das ist halt ein sehr unerforschtes Gebiet. Und da gibt es seit letztem Jahr auch eine Strategie, aber es ist A, nicht mit Geld unterstützt und B, ist es noch sehr in den Kinderschuhen im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich glaube einfach, wir sind eine natürliche Lösung, die hilft bei dem Thema und ich sehe uns als Teil der Lösung und deswegen, ja, ist das einfach ein Thema, was mich sehr beschäftigt, weil ich glaube, das geht nicht weg. Und gerade die älteren Menschen, die immer mehr auch alleine leben, weil die Kinder nicht mehr da sind, für die können wir halt, wie gesagt, eine sehr schöne digitale Brücke sein.
Mhm. Trauen sich denn die älteren Menschen auf nebenan.de? Habt ihr da Statistiken, wie die Verteilung ist so eurer Nutzer vom Alter her?
Ja, natürlich. Wir haben ein relativ altes Durchschnittsalter, sage ich mal. Wir sind 47. Das ist im Vergleich zu Social Media. Ne, es hat zwei Gründe. Das eine ist, dass wir erst ab 18 Menschen auf die Plattform zulassen. Kann man auch diskutieren. Da gibt es auch viele Diskussionen um TikTok gerade. Das zweite Thema ist, dass wir einfach sehen, dass wir per Produkt einfach sehr viele Menschen, die älter sind, auch eher begeistern, weil die auch das Thema Nachbarschaft noch kennen. 35% unserer NutzerInnen sagen, sie sind auf keinen anderen sozialen Netzwerken unterwegs. Das heißt, wir haben auch da eine ganz gute Position. Unser ältester Nutzer ist, glaube ich, 105. Also cool. Auch da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Was wir aber auch sehen, ist, dass die, sage ich mal, die Generation meiner Großeltern, die alle noch nicht so digital sind, die kommen halt noch nicht. Da sind sehr häufig die Kinder, die Fragen stellen. Ne? Wir hatten jetzt in München einen Fall, wo eine Tochter für ihre Mutter gefragt hat, ob ein Nachbar, eine Nachbarin mit ihr ab und zu mal spazieren gehen kann. Und dann haben sich innerhalb von 2 Tagen 30 Nachbarn irgendwie so einen Monatsplan gemacht, dass einmal im Monat geht jeder eine halbe Stunde mit der Frau spazieren. Also da gibt es ganz viele schöne Geschichten. Und mein Ziel ist es eigentlich, das zu institutionalisieren, weil ich glaube daran, dass unsere Gesellschaft und jeder Mensch und wir beide wahrscheinlich auch, wenn wir Impulse bekommen, jeder von uns eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde in der Woche zur Verfügung hätte, die er genau dazu beitragen kann. Und da gibt es irgendwie, ne, je mehr man da eintaucht, in Österreich gibt es ein total spannendes Modell, da kann man quasi Stunden sammeln. Wenn man die selber gibt, die kriegt man im Alter zurück. Also da gibt es ganz coole Modelle und ich glaube, dass unser Staat, ne, wir laufen auf so eine Pflegekrise zu. In 2030 haben wir 6 Millionen Pflegebedürftige, heute haben wir 4,5. Und von den 1,8 Millionen Pflegekräften geht die Hälfte oder 500.000 davon gehen in den nächsten 5 Jahren in Rente. Das heißt, wir laufen auf so eine riesen Diskrepanz zu zwischen irgendwie Bedarf und Supply, wie man das so schön im Englischen sagt. Und ich glaube, dass die Nachbarschaft eine tolle Rolle da spielen kann. Und das ist so ein bisschen was, woran wir sehr arbeiten. Und das Gute ist, es hilft bei Einsamkeit. Wir sehen auch, dass sehr viele Menschen, die selber einsam sind, sehr oft Hilfe anbieten, weil sie haben das Gefühl, gebraucht zu werden. Man läuft nicht unter dem Stigma, ich bin einsam, sondern jemand sagt, ich brauche Hilfe. Und die einsame Person sagt dann, ja cool, ich kann total gut helfen, weil ich habe Zeit und bin alleine. Also man löst damit ganz viele Themen auf einmal.
Ja, ich hatte da gerade mit einer Freundin eine kleine Diskussion drüber. Manchen Leuten fällt es ja sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Dabei ist es ja auch so schön, helfen zu können. Das gibt einem ja auch so unglaublich viel. Und insofern ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal Hilfe annimmt, weil man damit auch andere Leute glücklich macht. Aber zu diesem Punkt muss man halt natürlich auch erstmal kommen. Für manche Leute ist das schwierig.
Wenn ich schaue, wann fördern Menschen uns am ehesten? Also wann ist der Moment, an dem Menschen am liebsten uns fördern? Ist der Moment, wenn sie was verschenkt haben? Wir haben irgendwie 100.000 Einstellungen im Monat, wo Menschen bei unserem Marktplatz Dinge verkaufen oder verschenken. Aber der Moment, wenn jemand was verschenkt, ne, weil sehr häufig kommt dann jemand, der was geschenkt bekommt, bringt eine Flasche Wein mit oder einen Kuchen oder sagt irgendwie Danke. Und man hat ein total schönes Gefühl, weil man weiß, wenn ich die Person nächste Woche auf der Straße treffe, sagen wir uns Hallo und es ist ein netter Moment. Und ja. Also auch das zeigt genau das, was du sagst.
Ja, auf jeden Fall. Manche Menschen haben ja Angst davor, ihre Daten im Internet preiszugeben. Nun hast du gesagt, bei euch muss man auf jeden Fall auch seinen klaren Namen, seinen richtigen, korrekten Namen angeben. Ich befürchte, das kann ja vielleicht auch mal jemanden abschrecken. Vielleicht kannst du diese Angst mal nehmen und sagen, wie ihr mit den Daten umgeht.
Ja, die Daten sind bei uns genauso sicher wie bei allen anderen. Also das ist ja das Spannende, es ist ja auch gesetzlich so reguliert. Man muss ja seine Daten, ob ich jetzt ein Facebook oder ein TikTok oder sonst was bin, es ist ja gesetzlich geregelt in Europa. Und wir sind da sehr weit vorne dran, weil uns das natürlich für uns existenziell ist, dass halt keine Themen mit den Daten passieren. Wir sehen auch, dass wir immer wieder mal angegriffen werden. Das heißt, wir machen jedes Jahr, lassen wir uns sehr ausgiebig von so spezialisierten Teams überprüfen, um einfach sicherzustellen, dass mit unseren Daten nichts passiert. Und ich glaube, den Namen und die Adresse, die man bei uns angeben muss, auch das wird halt nicht, also ne, man kann seinen Namen abkürzen, man muss auch nicht seine Straße oder seine Hausnummer und so angeben. Was nachher an die NachbarInnen und ans Umfeld kommuniziert wird, ist nochmal was anderes. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir sehen, dass wir die Daten, die bei uns auf der Plattform sind auf vernünftigen Servern, die in Deutschland gehostet sind. Das ist alles nach den besten Standards abgesichert, weil da müssen wir einfach vorsichtig sein, das ist unser Kern und deswegen bin ich da total entspannt und habe eine sehr hohe Konfidenz, dass da nichts in irgendeiner Form kritisch passieren kann.
Super. Was würdest du gerade sagen, sind eure größten Herausforderungen oder was ist eure größte Herausforderung aktuell?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist für uns, ich würde sie auf 2 beziffern. Das eine ist nachhaltig wirtschaften. Wir haben schon, ne, wir haben uns damals bewusst entschieden, dass wir nicht als GmbH starten, weil wir einfach, die GründerInnen einfach, und ich kann das heute nur bestätigen, es gibt super viele Förderprojekte in Deutschland. Und wenn die Förderung aufhört, hören die Projekte auf. Und deswegen war es, glaube ich, eine total gute Entscheidung zu sagen, wir machen das als GmbH und versuchen, ein Sozialunternehmen zu sein, das aber in irgendeiner Art und Weise eine Gewinnabsicht hat, die noch sehr weit weg ist von dem, was, wenn ich auf die Realität schaue. Aber trotzdem sind wir ein 130-köpfiges Team, das in Berlin arbeitet und wir müssen halt irgendwann unsere Rechnung aus eigener Tasche bezahlen können. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, wenn man halt sagt, man hält die Standards, die man sich selbst auferlegt, so hoch, dass es nicht einfach ist. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ich heb die Nachbarschaftsgrenzen auf, ich lasse irgendwie, heb die nette Kette auf, lass die Leute sich virtuell die Köpfe einschlagen, dann könnte ich wahrscheinlich sehr viel mehr Geld mit Werbung machen, als ich es heute mache. Möchten wir aber nicht, weil wir glauben, dass es nicht hilft und dass es der Sache nicht hilft. Ich glaube, die zweite Herausforderung ist, dass ich daran glaube, dass unsere, und das ist eher so auch ein bisschen visionär, aber dass ich glaube, dass unser Staat braucht irgendwann eine Art digitales Rückgrat, ja, auf der, und das, was ja bei uns passiert, ist Matchmaking. Menschen, die ein Interesse oder einen Bedarf haben, die finden sich mit denen zusammen, die das gleiche Interesse haben oder eine Lösung für den Bedarf. Und unser Staat wird genau sowas brauchen, weil wir das über die klassischen Institutionen, die irgendwie, ne, ich sage jetzt mal, jemand braucht jemanden zum Spazieren gehen, wenn es nicht einen Pflegeschlüssel XY gibt, dann hat die Person quasi Pech gehabt. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft sowas brauchen. Und daran glaube ich, und es ist aber in Deutschland extrem schwer als Unternehmen, eine Partnerschaft mit dem Staat zu machen. Weil der Staat halt sehr restriktiv ist. Ich sehe sehr viele spannende Projekte, die mit sehr, sehr viel Geld gefördert werden in Deutschland. Aber wenn man sagt, man ist ein Unternehmen und man kann Teil der Lösung sein, lasst uns auch mal sprechen, dann sind immer alle sehr vorsichtig. Verstehe ich auch. Aber das macht es halt nicht schneller. Ne? Wenn halt aus bestimmten Ministerien Gelder rausgegeben werden, dass Matchmaking-Plattformen gebaut werden von großen Trägern, dann weiß ich sehr sicher, dass A, das Geld nicht reicht und B, das mit dem Zeit und so nicht so funktionieren wird, wie bei uns. Wir haben bei uns halt, ist auch schon sehr viel Geld reingeflossen, damit wir so groß sind. Und da wünsche ich mir manchmal, dass die Herausforderung ist halt tatsächlich diese Private-Public-Partnership, wie man sie dann im Business Englisch nennt, zu etablieren. Und weil ich glaube daran, dass das ein total guter Weg für uns sein kann und auch für die Gesellschaft und für den Staat, wenn man sagt, man hat ein System, auf dem solche Sachen passieren. Ne? Konkret Katastrophenfall, wir brauchen ganz viele Arms und Legs hier und da, da können wir helfen. Als die Ukraine-Krise losging und der Senat in Berlin gemerkt hat, es kommen 30.000 Helfer zum Hauptbahnhof und die Berliner Morgenpost hat 80.000 Abonnenten, haben sie uns angerufen, weil wir haben irgendwie jeden dritten Haushalt und haben gesagt, hey, schreibt mal rein, es soll keiner mehr zum Hauptbahnhof kommen, weil es kommen nur 300 Flüchtende mit dem ersten Zug. Also genau da, glaube ich, können wir schon sehr doll unsere Kraft entfalten, machen das und unterstützen auch, wo wir können. Aber die Herausforderung ist, das irgendwie zu institutionalisieren.
Mhm. Ja, da drücke ich euch ganz doll die Daumen und ich hoffe auch, dass das funktioniert, weil ich sehe das ganz genauso wie du. Ist das jetzt eigentlich für dich auch so ein bisschen der persönliche Purpose, also deine persönliche Motivation, bei nebenan.de deine Energie einzusetzen?
Ja, also ich komme ja, ne, das ist meine erste Rolle in der Purpose-Welt. Ich habe tatsächlich, ich nenne das immer so auf der Dark Side eher gearbeitet, was jetzt nicht stimmt, aber ich habe keine Projekte vorher gemacht oder keine Jobs gehabt, von denen ich jetzt sage, die machen die Welt besser. Ne, die lösen halt irgendwie Probleme, weil sie digitale Produkte irgendwie hochskaliert in ganz viele Länder bringen. Aber ich habe, als ich meinen vorherigen Job aufgegeben habe, weil mein Sohn laufen gelernt hat und ich saß in Boston und habe auf mein iPad zugeguckt und habe gesagt, das ist eigentlich nicht die Welt, in der ich leben möchte und habe 3 Tage später gekündigt, habe ich zu meiner Frau gesagt, am liebsten würde ich irgendwas machen, bei dem ich mit dem Skillset, was ich gelernt habe, dazu beitragen kann, dass die Welt, in der meine Kinder aufwachsen, ein bisschen besser wird. Das klingt sehr pathetisch. Ne? Ich habe damals, es gibt The Concept of Spiral Dynamics, das ist ein Buch, da geht es darum, dass Menschen in einem gewissen Alter, in dem ich, und das war genau meine Altersgruppe damals, sich überlegen, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich ganz viel gelernt habe, kann ich mit diesem Skillset was zurückgeben an die Gesellschaft, indem ich mir einen Job suche, bei dem ich das anwenden kann, um was beizutragen, oder optimiere ich mein Bankkonto noch weiter? Und das war so genau der Punkt. Und manchmal kommt halt Glück und Opportunity zusammen. Und ich habe dann die Gründer kennengelernt und so haben wir uns vor 5 Jahren quasi, bin ich zu dem angekommen, was ich auch vorher tatsächlich schon genutzt habe, weil ich halt in Berlin einer von denen war, die schon mit in den Nachbarschaften aktiv waren.
Toll. Was für eine schöne Geschichte. Super. Freut mich sehr für dich. Freut mich fürs Nebenan.de vor allem aber auch. Und ja, das ist doch klasse, dass ihr da so zusammengefunden habt. Und jetzt kannst du deinen Sohn etwas öfter sehen, denke ich, oder?
Ja, also jetzt sind meine Reisen nach München und nicht mehr überall auf der Welt und auch nicht jede Woche, sondern tatsächlich schaffe ich es fast immer zum Abendbrot mit meinen Kindern am Tisch zu sitzen.
Toll, freut mich sehr. Was ist denn für dich so die schönste Geschichte, die du mit nebenan.de, außer jetzt vielleicht deiner persönlichen, die ja auch schon toll ist, verbindest, die du mit uns teilen möchtest?
Die schönste Geschichte, da gibt es ganz viele tatsächlich. Ich glaube, die schönste ist die, wir haben, Hede heißt die Nachbarin, die schickt mir jedes Jahr einen Brief, also auch schon, also so seit ich habe ja dieses Förderer-Thema auch mit begleitet und die ist über 90 und die hatte mir vor ein paar Monaten einen Brief geschrieben, dass sie ihre beste Freundin auf nebenan.de getroffen hat und hat dann, weil sie diesen Förderer-Aufruf bekommen hat, hat sie das als Impuls gesehen zu schreiben und die hat mir einen sehr langen handschriftlichen Brief geschrieben, in dem sie sagt, dass sie dankbar ist dafür, dass sie ihre Freundin bei uns treffen konnte. Die haben wohl seit 30 Jahren auf unterschiedlichen Straßenseiten gelebt und haben sich über uns dann digital gefunden, ne, die toll. Brücke, um sich im echten Leben zu treffen und hat dann auch einen 50-Euro-Schein reingelegt, weil sie gesagt hat, sie findet sie einfach so toll. Sie kann, das PayPal ist nicht ihr Ding und deswegen hat sie uns einen 50-Euro-Schein in den Umschlag gelegt. Das ist so, was mich persönlich adressiert hat, fand ich einfach total schön. Und es gibt, das ist halt das Schöne, also wir haben halt irgendwie so viele schöne Geschichten und jeden Tag passieren mehr, das ist, kann man, also ja, aber das war für mich das, was mich so sehr berührt hat, weil es halt, weil sie mir Danke sagt, obwohl ich ja eigentlich nichts mache, außer dafür zu sorgen, dass die Plattform weiterläuft und zur Verfügung gestellt wird, dass Menschen genau das erleben können.
Ja, was ja nicht nichts ist, aber ja. Das musst du vielleicht auch noch für dich dann begreifen. Mhm. Wie kann man euch denn helfen? Du hast jetzt gerade schon erwähnt, es geht über PayPal unter anderem. Was kann man tun, damit nebenan.de die Aufmerksamkeit erfährt, die es verdient hat, damit es so bleibt, wie es ist oder vielleicht noch wachsen kann?
Ich glaube, dass die Menschen, die sich bei uns anmelden, also ich würde jeden aufrufen, guckt mal rein. Guckt rein in der Klammer, dass es nicht TikTok ist oder eine andere Plattform, bei der man irgendwie super kurzweilige Videos schaut, sondern guckt rein, wenn ihr Interesse habt zu verstehen, was passiert in eurer Nachbarschaft. Schaut rein, wenn ihr Lust habt, Menschen zu begegnen, die um euch rum wohnen, um euer soziales Netz aufzuspannen. Nutzt es, wenn ihr Dinge nicht wegschmeißen wollt, sondern wenn ihr fragen wollt, ob es NachbarInnen gibt, die vielleicht noch Verwendung für Dinge haben. Und wenn ihr Impulse braucht, um euch vielleicht mal zu engagieren, übermorgen geht wieder die Aktion gegen Einsamkeit los an Weihnachten, wir Weihnachten. Da haben wir letztes Jahr 50.000 Menschen zusammengebracht, weil halt einfach NachbarInnen ihre Haustüren aufgemacht haben und gesagt haben, hey, an Weihnachten, ich bin alleine, ich habe 3 Plätze frei, wer will zum Weihnachtsessen vorbeikommen und solche Geschichten. Also wenn man einfach Lust hat, die Menschen in seinem Umfeld kennenzulernen, wenn man Lust hat, wenn man alleine ist und sagt, ich brauche Impulse, damit ich mal rausgehe, dann ist nebenan.de genau das Richtige.
Und man darf euch auch auf einen virtuellen Kaffee einladen, wenn man möchte.
Das wäre natürlich noch schöner, genau.
Wo ihr mir übrigens auch einmal groß aufgefallen seid und das erste Mal vielleicht auch so richtig dolle, war ein Nachbarschaftsflohmarkt, der über euch organisiert worden ist. Wie funktioniert das?
Also wir arbeiten da mit den Hofflohmärkten zusammen. Das ist, glaube ich, der Terminus. Und eigentlich ist es relativ einfach. Wir haben mittlerweile auch ganz viele nachbarschaftlich selbst organisierte Flohmärkte. Aber man kann bei dem an die Veranstaltung erstellen und kann auf diese Veranstaltung hinweisen. Und das machen sehr viele NachbarInnen. Und das können Nachbarschaftskonzerte sein. Das sind irgendwelche mittlerweile auch Städte und Kommunen, die sagen, hey, wir wollen nicht im Amt, das Amtsblatt lesen vielleicht nicht mehr ganz so viele Leute oder vielleicht jüngere Leute, die wir erreichen wollen, die kriegen wir nicht übers Amtsblatt, wollen auch nicht andere Plattformen benutzen. Die nutzen uns mittlerweile. Also man kann bei nebenan.de natürlich auch Veranstaltungen erstellen und dort halt aufrufen, hinzukommen, einzukaufen, mitzumachen. Genau das.
Nun habt ihr aber auch eine nebenan.de Stiftung gegründet und da unter anderem einen Ideenwettbewerb zum Thema Klimaschutz gestartet, habe ich gelesen. Wie ist denn eurer Meinung nach das Potenzial der Nachbarschaft, um gemeinsam nachhaltige Projekte anzuschieben?
Wir sagen immer, Klimaschutz beginnt in der Nachbarschaft, beginnt im Kleinen. Jeder von uns, ne, ich sage jetzt mal ganz blöd, ohne dass ich hoffe, jetzt alle mit dem Finger auf mich zeigen, aber ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo wir keinen Müll getrennt haben. Jetzt mal ganz, oder wo das Mülltrennen gerade angefangen hat, mit den ersten gelben Säcken. Und heute irgendwie ernähren wir uns A ganz anders und B achten wir halt auch darauf, dass wir halt irgendwie den Bioabfall separieren und so. Und ich habe mit meinen Kindern machen wir einmal im Jahr mit bei, auch bei einem Projekt, was ausgezeichnet wurde, von unserer Stiftung Deutsche Nachbarschaftspreis, die Litterpickern. Meine Kinder haben eine eigene Müllsammelgreifzange und mein Sohn weiß, eine Zigarettenstummel verschmutzt 60 Liter Grundwasser und das erzählt er auch sehr breitwillig allen. Und genau deswegen glauben wir, dass auch Klimaschutz ein Thema für die Nachbarschaft ist, weil jeder, der von uns durch die Straßen geht und Müll sieht, den hat irgendein Nachbar dort im Zweifel abgeladen und oder hingelegt oder fallen gelassen. Und ich glaube, dass wenn wir alle uns an die eigene Nase fassen und dafür sorgen, dass das, was um uns rum passiert, uns angeht, dann kann man schon einen sehr großen Teil dazu beitragen, dass Umweltverschmutzung, aber auch das Klima im Endeffekt geschützt wird. Und da haben wir verschiedene Projekte. Ne? Wir haben jetzt einen Landespreis, den Deutschen Nachbarschaftspreis, das Museum in Ludwigshafen, glaube ich. Die haben aus einer riesen Betonfläche einen Community-Garden gemacht. Und da gehen ältere Menschen hin. Und das ist ein tolles Projekt. Also da gibt es ganz viele Themen, die einfach direkt im unmittelbaren Umfeld passieren können. Und deswegen glauben wir dran und dass auch Klimaschutz uns als Nachbarschaftsplattform was angeht, weil der halt im Kleinen beginnt und auch da lohnt es sich drüber zu reden.
Ja, also bei uns hier in Köln werden auch viele Veranstaltungshinweise Richtung nachhaltigen Aktionen bei euch eingestellt, also über Cleanups, Kölle Putzmunter gibt es hier zum Beispiel, bis zu irgendwie Repair-Cafés und so. Das landet auch bei nebenan.de. Also das finde ich auch ganz toll, dass ich das dann so verbreiten kann.
Ja, weil auch die Menschen, die bei uns sind, ja auch genau auch eine Sensibilität dafür haben. Ne? Das muss man auch mal sagen. Die Menschen, die sich bei uns anmelden, die haben ein Interesse daran zu verstehen, was passiert in meinem Umfeld und wie geht es meiner Umgebung, weil das ist halt schön, deswegen ist die Resonanz da auch sehr positiv auf solche Dinge sehr oft.
Ja, auf jeden Fall. Welt verbessern. Ihr seid für mich Weltverbesserer, sonst würdet ihr hier nicht in diesem Podcast sein. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Titel einigermaßen leben, aber ich denke, es ist ja eine Plattform, die versucht, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, um die Welt ein Stück besser zu machen? Was für Wünsche wären das?
Boah, das sind große Wünsche.
Na her damit.
Also ich glaube, damit die Welt besser ist, glaube ich, sollten wir aufhören, uns zu streiten und zu versuchen. Und das ist ein großer Wunsch. Aber ich glaube, ich habe in Finnland erlebt, sorry, dass ich ein bisschen aushole, aber ich habe in Finnland gesehen, die haben das Thema Housing First gemacht. Das heißt, kein Mensch soll auf der Straße leben. Und die haben über 10 Jahre parteiübergreifend gesagt, das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. In Finnland wird es im Winter sehr kalt, also müssen wir es angehen. Was ich mir wünschen würde, und das geht an die Politik, ist, dass wir die großen Probleme unserer Gesellschaft einmal definieren und einen gemeinsamen Plan über alle Parteien ausarbeiten, weil wenn alle 4 Jahre alle alles anders machen, kommen wir nicht voran. Deswegen wäre es mein großer Wunsch, dass man die großen Probleme identifiziert, die unser Land hat. Das ist Rente, das ist wahrscheinlich auch, dass wir ein gemeinsames Verständnis zu Einwanderung und wie gehen wir mit Menschen, die in dieses Land kommen um. Es ist Strom, es ist Energie, es gibt sehr viele große Themen, dass man einen Konsens schafft und sagt, das sind die Lösungswege, die wir angehen müssen und die so festschreibt, dass die Parteien sich in ihren Nuancen weiter profilieren können, aber dass man sagt, es gibt einen gemeinsamen Konsens auf die Probleme, die wir lösen müssen. Das wäre ein Wunsch. Dann, ich meine, das Globale ist halt das Thema, ne, dass wir irgendwie Klimaschutz und so, das sind halt sehr globale. Ich denke dann immer so, ich musste immer früher so lächeln bei den Misswahlen, ich wünsche mir Weltfrieden. Aber tatsächlich ist das was mich sehr bedrückt gerade, dass so viele Konflikte auf der Welt sind. Da kann ich jetzt selber nicht so viel beitragen mit nebenan.de, aber es ist ein Thema, das mich sehr bedrückt. Also ich finde es schon stark oder bedrückend zu sehen, wie viele Aggressoren auf der Welt unterwegs sind, wie viele Aggressoren auch genutzt werden von größeren Playern im Hintergrund, weil ich möchte gern vermeiden, dass wir nochmal in irgendeine Art Weltkrieg kommen. Und ich habe da auch ein bisschen Angst vor, deswegen wünsche ich mir schon irgendwie, dass es eine Art Weltfrieden gibt, auch wenn das die Antwort der Misswahlen aus den 90ern ist, über die wir alle sehr geschmunzelt haben. Und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass die Menschen offen sind und sie einfach ausprobieren, sich auf Plattformen wie uns anzumelden, weil wir einfach und verstehen, dass die Algorithmen eigentlich daran schuld sind. Oder vielleicht ist das ja mein dritter Wunsch. Ich glaube, die Aufklärung darüber, was Algorithmen in sozialen Medien mit den Menschen machen. Ich beschreibe das immer so, 50 Leute sitzen im Bus, 50 Leute gucken auf ihr Handy, alle glauben, sie sehen die gesamte Welt, aber in Wirklichkeit sieht jeder nur einen sehr kleinen Teil, nämlich den Teil, den halt die Plattformen entscheiden, die man sehen soll, damit man möglichst lange dabei bleibt. Was in Wirklichkeit passiert, dass die Menschen quasi diese Weltsicht in ein ganz kleines, sich immer wiederholendes Mindset verändern. Und wenn dann die Menschen miteinander kommunizieren, dann merken sie gar nicht, dann fühlen sie sich unverstanden, sie haben das Gefühl, die andere Person möchte nicht verstehen und das ist genau diese Konflikte, die sich dann so stark exponieren im digitalen Raum, weil einfach die Aufklärung darüber fehlt, was passiert hier, warum sehe ich genau den Content immer wieder, weil das gewünscht ist, damit man möglichst viel Zeit darauf bringt. Also, dass man da sehr viel radikaler auch als Staat oder als die Plattform zwingt, aufzuklären, was passiert hier, weil ich sag mal ganz hart und ich liebe meine Mama sehr, aber meine Mama hat das, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Durch mich jetzt schon, aber vom Prinzip her, die Leute wissen nicht, warum sehe ich diesen Content. Und den Content sehen sie, damit sie länger da bleiben. Und der isoliert die Menschen auch sehr stark, macht sie einsam, ne? Weil man halt natürlich dann merkt, die Person gegenüber hat einen ganz anderen Blick auf die gleichen Dinge, ohne dass beide wissen, woher kommt das eigentlich. Ja. Ne? Weil beide glauben, ihr Blick ist der richtige. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht ein bisschen konkreter noch als große Themen ist, dass man da einfach für mehr Aufklärung sorgt.
Alle Achtung. Aber was kann man dagegen tun? Oder man sollte halt einfach sich dessen bewusst sein, meinst du, ne?
Naja, es gibt, ich glaube, dass in den USA wird ja gerade auch verboten, diskutiert, ob TikTok verboten werden soll. Ich halte es für sehr gefährlich, dass Kinder Zugang zu haben, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Es gibt sehr viele Studien, die sagen, dass das Gehirn mit 25 lernt, sich überhaupt erst abzugrenzen, wenn ich auf die älteren Menschen gucke, die jetzt in diese Welt kommen, die auch alles glauben, was per Video abgebildet ist, weil sie halt so sozialisiert sind, glaube ich. Ich denke, dass man das in irgendeiner Art und Weise beschränken muss, dass man sagen muss, algorithmisch gibt es zum gewissen Teil nicht. Ich glaube, da müssen halt andere Leute auch mitdenken auf Lösungen, aber ich halte es einfach für so gefährlich, das einfach so weiterlaufen zu lassen, ohne dass aufgeklärt wird dazu.
Ja, okay. Gut, spannende Ansicht auf jeden Fall. Ja. Nun haben wir ja festgestellt, nebenan.de ist eine super Plattform, also meiner Ansicht nach, deiner Ansicht nach bestimmt auch, ja, die sozial engagiert ist sozusagen, die sich um Nachhaltigkeit kümmert, die Verbindungen schafft und ganz viele tolle Dinge tut. Was ist denn von dir persönlich vielleicht noch ein Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, sich sozial und nachhaltig im Alltag zu engagieren? Hast du irgendwelche Lifehacks, ja, die gerne auch über nebenan.de laufen dürfen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, was wir alle verlernt haben, ist einfach mal Hallo zu sagen, ist einfach mal, wenn wir sehen, dass eine ältere Dame mit einer schweren Tüte aus dem Supermarkt kommt, zu sagen, hey, da kann ich helfen, jemand im Bus einen Platz frei machen. Also einfach mal die ganz normalen Dinge, die wir irgendwie alle auch irgendwo wissen, einfach anzuwenden, weil im Zweifel passiert nichts. Und bei nebenan.de würde ich einfach sagen, wenn jemand Unterstützung braucht, einfach mal sagen, ich kann helfen. Man merkt, man wird sehen, dass das für beide Seiten ein total tolles Erlebnis ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, wenn jemand Unterstützung braucht, wenn man sieht, dass jemand in einer Situation ist, in der man vielleicht einen Beitrag leisten kann, dann einfach den Mut haben, sich zu trauen, weil das zahlt sich halt exponentiell zurück im Zweifel.
Ja, und meine persönliche Erfahrung sagt noch dazu, auch um Hilfe bitten, wenn man sie braucht und sich davor nicht zu scheuen, denn viele Leute wollen gerne helfen.
Ja, klar.
Gut, cool. Meine allerletzte Frage, lieber Philipp, geht nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du eventuell einen Buchtipp oder mehrere Buchtipps für mich und meine Hörer und Hörerinnen?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, Concept of Spiral Dynamics würde ich jedem empfehlen, der so zwischen 35 und 45 ist und überlegt, möchte ich irgendwie was tun oder wo stehe ich gerade, warum hinterfrage ich gerade verschiedene Dinge. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat. Dann How the World Works, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Václav Smil. Das ist ein sehr gutes Buch. Und was für mich aus der Leadership-Perspektive ein Buch ist, das mich immer geprägt hat und auch immer weiter prägen wird, ist Start with Why, Simon Sinek. Da geht es halt darum, dass man den Leuten im Zweifel nicht erklärt, was sie machen, sondern erklärt im ersten Schritt immer, warum sie was tun. Weil man halt im Zweifel immer deutlich mehr Commitment auf Themen bekommt, wenn die Menschen verstehen, warum sie Dinge tun müssen. Das sind so, wären jetzt so spontan die mir einfallen. Aber ich lese, versuche so 1,5 Bücher im Monat zu lesen.
Wow.
Neben dessen, ich halt noch mit meinem Sohn sehr viel, wir lesen gerade Harry Potter, den 6. Teil, also ich lese auch sehr viel vor noch.
Cool.
Deswegen, ja.
Das ist übrigens auch total super, das habe ich über nebenan.de auch schon hinbekommen. Bücher tauschen, Kinderbücher, Erwachsenenbücher, da gibt es auch ganz tolle, oder auch Bücher, Lesezirkel, da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten über nebenan.de. Lieber Philipp, vielen Dank für diese Buchtipps, vielen Dank für die Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast und dass du uns nebenan.de nochmal so sympathisch und toll vorgestellt hast. Ich liebe diese Plattform, ich werde sie jetzt noch umso mehr benutzen und weiterempfehlen und ich wünsche euch, dass das alles so wird, wie du dir das im Idealfall vorstellst. Viel Erfolg dafür, bleib dran, toll, dass du das machst auch und ja, bis bald. Tschüss.
Tschüss, danke für die Einladung, für das kurzweilige Gespräch, ich finde es total nett. Dankeschön.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.